Im 1. Korinther 10, Vers 6 steht geschrieben, dass alles, was im Alten Testament geschrieben wurde, für uns geschrieben wurde zu unserer Warnung, dass wir uns dem Bösen praktisch enthalten sollen. Wörtlich heißt, dass wir nicht gelüsten sollen. Ich möchte uns heute ein alttestamentliches Kapitel lesen, und zwar das Ganze, und zwar 2. Könige 5. Das ist eine berühmte Geschichte. Wenn man es genau nimmt, die Geschichte von Naaman, aber es ist auch die Geschichte von noch ein paar anderen Personen. Es heißt hier, Naaman, der Heerführer des Königs von Aram. Aram ist Syrien, muss man noch kurz erklären. Also auch, es kam aus dem Semitismus. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige und tapfere Mann war aussätzig, und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre. Der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinem Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und das geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte? Dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien, da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Knecht zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden, denn dein Knecht will nicht mehr anderen Götter Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm, da auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Hause des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm: Geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach: Geht es dir gut? Der sprach: Ja, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen, gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Feschgewänder. Naaman sprach: Tue mir den Gefallen, nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Feschgewänder und gab es zwei seiner Burschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es von ihrer Hand und legte es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit, als der Mann von seinem Wagen umkehrte dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte, Mägde? So soll nun der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Da ging er vor ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Ich finde, es ist eine der erschütterndsten Geschichten in der ganzen Heiligen Schrift, die Gott uns berichtet. Du hast hier die Folge des Sündenfalles. Aussatz steht oft in der Bibel als Bild für die Sünde. Aber hier war der Aussatz für diesen Mann ein gewaltiges Problem. Und die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, dieser Mann war so letztendlich, dass Gott durch ihn Hilfe gab. Da steht im Hebräischen sogar das Wort für Rettung. Und du siehst hier die Folge des Sündenfalls bei einem Mächtigen. Du siehst aber auch hier ein kleines Mädchen, das ist eine ganz niedrige, ganz arme, eine Sklavin. Du siehst hier einen gewaltigen Mann Gottes. Und du siehst seinen nichtigen Gehilfe, der genau das Gegenteil war, der im Fleische wandelt, neutestamentlich übersetzt, nicht im Geist. Was man jetzt nicht sieht und nicht nennt, das möchte ich auch nicht groß drauf eingehen, das sind die zwei Könige, da siehst du halt Politik. Eigentlich siehst du auch schon da, dass eigentlich kein Wert hat, die Entscheidungen fallen im persönlichen Leben vor Gott in Christus für einen Gläubigen, nicht in der Politik. Und du siehst dann auch nichts von der Frau von Naaman. Es war interessant, wie die reagiert hätte, eine Frau mit so einer Last. Und hörst nichts von den Eltern des Kindes, das entführt wurde. Also es sind manche Dinge, die bleiben im Dunkeln. Aber das, was uns Gott hier offenbart, das ist schon erschüttert. Und man sieht hier zuerst einmal einen Punkt. Das heißt, dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn jemand auch in dieser Welt Erfolg hat, dann ist es letztendlich nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist, ob er Aussatz hat. Die Frage ist, ob er Vergebung der Sünde hat oder nicht. Weil das Problem, dass diesen Mann, dem sogar Gott geholfen hat, im Irdischen, dem er Sieg gab, dem Mann sein Problem war nicht letztendlich seine Stellung. Der wollte auch nicht König werden, sondern er hat ein persönliches Problem am Hals, und das war der Aussatz. Und wenn ein Mensch mal erkennt, dass sein Hauptproblem diese elende Sündenatur ist, die von Adam vererbt wurde und die jeder Mensch hat, und wegen der Herr Jesus kam, um uns zu erlösen. Weil die Bibel sagte, er war voll Mitleid und Erbarmen mit den Menschen, weil er gesehen hat, was wir für ein elendes, Luther hat es übersetzt, mit Gemächte sind. Das heißt, was wir für ein Stoff sind, der sich immer selber ins Elend bringt. Der Mann hat das erkannt. Er war aussätzig. Man kann auch nur zwischen den Zeilen lesen, was hier geredet wurde. Dass nämlich dieses kleine Mädchen, das ja normalerweise entweder verschüchtert oder völlig frustriert, völlig beleidigt mit Gott und Menschen, ob ihre Schicksals vor Heimweh zerfressen hier hätte sein müssen. Aber du findest plötzlich ein kleines Mädchen, es war jetzt interessant, wie alt dieses Mädchen war, du findest ein kleines Mädchen, die für meine Empfindung relativ forsch vorgeht. Sie geht nämlich zu der Frau und scheinbar hatte sie ein relativ vertrautes Verhältnis zu der Frau. Und da siehst du, wie der Gott Israels auch für seine Leute sorgt, selbst wenn sie in missliche Situationen sind. Und sie sagt dann sehr deutlich, ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria werde, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Wisst ihr, das hat mich fast mehr beeindruckt oder beeindruckt mich jetzt auch fast mehr wie der Naaman. Weil da hast du ein Mädchen, bei der die Lösung ja scheinbar nicht geschieht. Wir lesen nichts davon, sie darf nach Israel zurück. Wir lesen nichts davon, sie darf zu ihren Eltern zurück, obwohl ich mir das vorstellen könnte. Sondern du siehst, in ihrem Elend hatte sie etwas. Sie war nicht verbittert, sie war nicht frustriert, sie ist auch nicht vom Heimweh zerfressen, sie war innerlich nicht kaputt, sondern sie war trotz dieser Not im tiefsten Sinne gläubig. Sie sagte der Frau vom Naaman, in Samaria ist der Prophet, das ist der von Gott Gesandte. Und wenn dein Mann zu dem gehen würde, dann würde Gott eingreifen. Sie hat einen unerschütterlichen Glauben. Das hat mich schon erschüttert. So ein kleines Mädchen. Und es ist ja so, du blickst oft nicht hinter die Kulissen. Dieses Mädchen hat hinter die Kulissen geblickt. Ich kann mir vorstellen, wie es dazu ging. Ich glaube nicht, dass das für die Familie, für die Frau und für die leicht waren, Aussätzige im Haus zu haben. Weißt du, und das ist ja oft so, der Aussatz ist oft versteckt. So ist auch die Sünde bei den Gläubigen und bei den Menschen oft versteckt. Knobelsdorf, der große spätere Mann vom Blauen Kreuz, er war ja ein General, ein Mann des Militärs im Kaiserreich, und das waren im Kaiserreich die angesehensten Menschen. Weißt du, im Kaiserreich haben wir nicht gefragt, hast du studiert, wie es heute ist. Im Kaiserreich haben wir dich was anderes gefragt. Da haben wir gefragt, hat er gedient? Weh, du hättest gesagt, nein. Da warst du schon Mensch dritter Klasse, wenn du nicht gedient hast. Wenn du dann nur adelig warst und du hast gedient im Regiment des Anseher, dann warst du ein angesehener Mensch. Wenn du bloß bei der Linie gedient hast und noch bürgerlich warst, dann warst du immer noch Militarist, aber du warst halt dann zweite Ebene. Aber der Knobelsdorf war ein Mann, der hatte auch so einen Aussatz. Und die Leute haben das dann beschrieben. Er war der dekorierte Mann, der da stand als großer Krieger und hinter der Kulisse war vom Aussatz zerfressen. Er war ein Säufer. Und dann ist ihm Herr Jesus begegnet und Herr Jesus hat das getan, was er ja sagt. Er will dem Elend der Menschen begegnen und er hat ihn gerettet. Und Knobelsdorf kam zum Glauben und da kommen dann ungeheure Segenslinien hervor, wie Gott mit diesem Mann verfahren ist und er wurde dann ein großer Mann des Blauen Kreuzes. Aber hier siehst du, bei dem Naaman, da war auch der Aussatz, das dahinter gesteckt ist, das war das große Problem. Aber in der Parallele ein Mädchen, das mich beeindruckt, ich muss sagen, die voll Glaube war und die letztendlich ihre Glaubenshaltung nicht verloren hat durch die Kämpfe. Wisst ihr? Und das ist das Einzige, was schlimm ist bei einem Gläubigen. Das Einzige, was schlimm ist. Ich kenne das von mir. Wenn es an dem Punkt wackelt, dann wird es kritisch. Wenn man in die Kämpfe fast verzweifelt, kenne ich bis zum geht nicht mehr. Das ist okay. Sagt der Paulus, 2. Korinther 4, 2. Korinther 6 sagt, das ist normal. Nur, wenn es so weit kommt, dass man in den Kämpfen anfängt, zu wackeln. Wenn man dann beginnt, nicht mehr auf Gott zu vertrauen, nicht mehr mit dem Herrn zufrieden zu sein, wenn man dann anfängt zu hadern, wenn man sich dann gegen Gott richtet, dann wird es schwierig. Weil dann ist eigentlich das Einzige, was ich noch habe, ist kaputt. Und darum hat mich auch dieses Mädchen so beeindruckt. Sie hadert nicht, sondern sie sagt, es ist ein Gott in Israel. Also manchmal, wenn du so liest, hast du fast den Eindruck, sie war stolz drauf, dass sie wusste, in Samaria ist ein Prophet des Herrn. Und wir dürfen etwas nicht vergessen. Samaria hat ja zum Anführungszeichen schlechter Reich gehört. Samaria war ja eine üble Schiene. Wenn ihr die Könige lest, ich bin jetzt gerade bei 2. Könige, wenn ihr dann liest, wie Samaria entstanden ist, wie es nachher der Götzerkult eingeführt hat, wo das herkam, solche Leute wie Omri und das Ganze, was da alles gelaufen ist, dann ist Samaria ja was Schlimmes. Aber sie sagt, dort ist ein Prophet des Herrn. Und mittendrin, wo man sagen kann, wie heute in der Endzeit, weil es da wirklich der Bach runtergeht, wo alles, was Gott verboten hat, normal ist. Und wo man die Leute einredet, Unterschied Mann-Frau ist, gibt es nicht. Wo man die Leute einredet, jede Perversion ist okay. Wo man die Leute einredet, du musst nur ein bisschen humanistisch sein und dann ist alles okay. Gott hat nichts mehr zu sagen. Wisst ihr, wo man der Glaube mit Füßen tritt. Und sobald jemand ernstlich gläubig ist, eigentlich dagegen geht, in so einer Zeit, sagt die Bibel, und das ist für mich auch wieder interessant, da gibt es Leute, die trotzdem Gott von ganzem Herzen dienen können in dieser Umgebung. Das heißt, wir können in der Endzeit trotzdem Gott dienen. Jetzt kommen wir wieder zu dem entscheidenden Punkt. So wie das kleine Mädchen vor Gott stand, Paulus würde sagen, vor Gott in Christus, und hier der Weg ging, so kann jeder seinen Weg gehen, wenn er vor Gott steht. Und ich denke, das ist der zentrale Punkt. Auch der Prophet stand vor Gott, das sieht man nachher, weil der tut etwas, was, sagen wir, da muss vor Gott stehen, dass du sowas tust. Aber auch das Mädchen stand vor Gott. Und in einer schlimmen Zeit, in einer schlimmen Umgebung, und ob die bei die Gottlose ist, wie jetzt das Mädchen, ob die wie bei Elisa Samaria ist, bei der Halbfromme, beim Abfall, wenn man vor Gott steht, dann funktioniert es. Das ist für mich eine entscheidende Aussage. Wenn ich vor Gott stehe, funktioniert es, egal in welcher Umgebung ich mich aufhalte. Und wenn man sich das jetzt etwas in Ruhe anguckt, diese ganze Sache, da kann man sich ja vorstellen, dieses kleine Mädchen, die kleine Sklavin, löst politische Wirren aus. Kannst du das vorstellen? Du hast hier den König von Syrien oder von Aram, der wohl ein bisschen naiv, und der König von Israel, der war wohl ein bisschen ängstlich. Und sofort gibt es politische Wirbel. Er sagt dann für sie, bin ich denn Gott, sodass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich sollte einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da sagt er, der sucht Streit. War aber gar nicht. Das siehst du, wie, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, weil das ist die Frage, die mir dahinter aufgeleuchtet ist. Du siehst einfach, dass der Mensch in sich, in seinem Beurteilungsvermögen beschränkt ist. Und dass der Mensch durch den Sündenfall nicht in der Lage ist, Dinge sauber zu beurteilen. Auch der Gläubige nicht. Paulus sagt in 1. Korinther 4, in den ersten 6 Verse, ungeheuer wichtige Dinge. Unter anderem, ich kann mich selber nicht beurteilen, sondern der Herr muss mich beurteilen. Es gibt viele Dinge, die können wir einfach nicht. Man muss von seinem hohen Ross runter als Mensch. Und wir sind ja heute in einer Schiene, wo der Intellekt teilweise angebetet wird. Da muss ich sagen, der Intellekt ist von der Sünde verseucht. Das ist genauso sündhaft wie das Seelenleben. Man tut immer bloß, als wäre das Seelenleben sündhaft. Aber das Hirn ist genauso sündhaft. Die Gedanken sind genauso. 2. Korinther 10, 4. Bollwerke des Teufels teilweise. Das muss man sich einfach bewusst sein. Man ist nicht in der Lage, Dinge zu beurteilen. Der König von Syrien hat es zu locker gesehen. Und der König von Israel, der hat es zu ängstlich gesehen. Beide haben es eigentlich falsch eingeschätzt. Wer hat es richtig eingeschätzt? Das kleine Mädchen, das Glaube hat. Schon interessant. Sie hatte die richtige Einschätzung. Wieder das alte Lied, wenn ein Gläubiger vor Gott in Christus ist, das können noch so einfache Leute sein, dann können sie Werkzeuge Gottes und können ein Segen sein. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn wir das jetzt uns näher anguckt, sagen wir, eine gewisse Furcht hat er schon noch. Er hat schon noch gewusst, dass Gott das alles tun könnte und er eben nicht. Also er hat schon noch eine gewisse Einschätzung gehabt, dieser König. Also sagen wir, er war noch so nicht ganz daneben. Aber jetzt kommt etwas. Elisa, der Prophet, hört von dieser Sache. Und er geht jetzt ganz einfach hin und lässt sagen, hier ist der lebendige Gott und hier ist der Prophet, steht hier synonym für den lebendigen Gott, der eine Lösung hat. Jetzt fährt der Naaman zum Propheten. Jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, der Verteidigungsminister eines berühmten Landes, irgendwas, der Russe oder der Amerikaner, käme in so ein kleines Land und würde vorfahren und plötzlich kommt kein roter Teppich. Plötzlich kommt keine Blaskapelle. Es kommen keine Salutschüsse. Gar nichts. Sondern der Prophet, jetzt heißt es mal brutal, steht so vor Gott in Christus, dass er keine Person sieht, dass er nicht mal rauskommt. Das ist schon hart. Er kommt nicht mal raus. Es ist ihm egal. Da sandte Elisa den Boten zu ihm und ließ ihm sagen, gewiss, und das ist die Haltung der Gläubigen. Zu Deutsch, Gott sagt du sollst das und das tun. Er diskutiert nicht drum, ob er das kann. Das wäre vielleicht sogar passiert, dass der große Mann gekommen wäre. Ich bin der große Verteidigungsminister deines Nachbarreiches. Und ja, lieber Prophet, hast du denn ein Programm? Hast du eine Lösung? Hast du ein Projekt? Wie kannst du mich... Wieso schwätzen die Leute heute raus? Nee, der sagt zu ihm, da, siebenmal untertauchen. Sieben ist die Zahl Gottes. Das ist der Weg Gottes. Tu es und du wirst rein sein. Der schwätzt nicht mal mit ihm. Also, wenn du Elisa alles vorwerfen kannst, aber etwas kannst du ihm nicht vorwerfen. Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit, das war dem völlig egal, wer das ist. Er hat ihm den Befehl gegeben. Und da kommt natürlich noch was Zweites dazu. Dieser Elisa, der vor Gott in Christus stand, der musste vollkommen sicher sein, dass es wirkt. Es funktioniert nur, wenn es wirkt. Also jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist die Frage, die dahinter steht. Hinter dem allem. Diese ganz wichtige Frage. Was tut Gott und was tut der Mensch? Du wirst im Reich Gottes, wenn wir selber nicht beurteilen können, wenn du nicht nach der klare, nach dem Gesamtzeugnis der Schrift vorgehst, du findest im Reich Gottes immer Menschen, die sagen tendenziell, eigentlich tut alles Gott. Da ist warum und da kommt jemand auf die Idee, man macht ein Fenster auf. Oh, der Herr hat mir den Gedanken gegeben, das Fenster aufzumachen. Ich sage, bei mir wäre es der Schweißrand am Krage gewesen, der mir das eingegeben hat. Ihr versteht, da ist alles göttlich, da ist alles göttlich. Da wird gefrömmelt, da wird nur noch vor mir Phrase gedretscht. Der andere wiederum, das ist die andere Seite. Da tut man wie wenn Gott gar nicht wäre. Also der eine sagt, Gott tut alles, in jeder Beziehung. Und der andere sagt, ich muss alles tun. Und das ist dann jemand, der dauernd unter Druck ist, dauernd unter Dampf ist, der lebt, wie wenn es Gott gar nicht gäbe, das ist genauso falsch. Aber dieses Spannungsfeld steckt auch da drin. Was tut Gott? Was tut der Mensch? Wer tut was? Weil das steckt da stark dahinter. Und da siehst du jetzt einfach etwas, wenn du vor Gott in Christus stehst und der Herr dich erleuchtet und er dir letztendlich diese Offenbarung gibt, was Wahrheit ist, dann siehst du bei dem Mädchen, die stellt sich hin. Wisst ihr, ihr kennt das ja. Ich habe es einmal gemacht bei einem Kunde auf der Bank. Ich kann mich noch erinnern, wie ich tagelang mit zitternden Knien zu Gott geschrien habe. Weil ich habe den Mund spontan sehr voll genommen und habe gesagt, das wird Gott verhindern. Obwohl der Kunde weg war, war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob Gott es verhindert. Da haben mir schon die Hosenbeine geschlottert. Gut, es ist wirklich nichts passiert. Gell? Das Gebet ist erhört worden. Aber hier siehst du etwas, das Mädchen ist völlig sicher. Was ist sie sicher? Sie ist sicher, dass Gott unter bestimmten Bedingungen etwas tut. Das heißt, sie sagt, die Bedingung ist, du musst nach Samaria zum Prophet und dann tut er's. Und der Prophet sagt, wenn du das tust, was ich sage, du tauchst dich unter, dann heilt dich Gott, weil der Prophet hat ja nicht geheilt, sondern Gott. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was tut Gott? Was muss ich tun? Und in der Bibel hast du eine wunderbare, wie soll ich sagen, das ist wie ein Sinfonieorchester, ein Zusammenspiel zwischen dem, was Gott tut und was der Mensch tut. Du hast Dinge, die tut nur Gott. Dann hast du Dinge, die tut nur der Mensch. Und dann hast du dazwischen noch einen Bereich, da kannst du den Arm Gottes bewegen. Das ist ein Zusammenspiel, das teilweise herrlich ist. Aber es ist wichtig, wenn ich jetzt in Dingen, wo der Mensch tun muss, da und sage Gott, 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 da fahre ich eine Enttäuschung nach der anderen. Wenn ich aber Dinge, die Gott tut und ausdrücklich sagt, er tut's, wenn ich die falsch sehe und dauernd sage, der Mensch muss es tun, dann passiert genau das Gleiche, kommt die gleiche Enttäuschung auf der anderen Seite. Und irgendwann ist dann jemand so, dass er kaputt ist. Aber hier bei Naaman, da siehst du, er ist sicher, das kleine Mädchen ist sicher und das ist der entscheidende Punkt. In dem Moment, wenn wir vor Gott in Christus aufgrund der Heiligen Schrift sicher sind, dann passiert es auch. Hudson Taylor wurde gefragt von den gottlosen Theologen in Tübingen, von Studenten damals, also die Studenten waren da eher die Frecher, die dann wissen wollten, ja, wie können Sie noch an die Bibel glauben? Jetzt hätte Hudson Taylor da eine Diskussion anfangen können, hätte von seinen Wunder erzählen können. Er hat ihnen was ganz Primitives gesagt. Er sagte, wisst ihr junge Leute, Deutschland war ja gewöhnt, Kaiserreich, Zucht und Ordnung, Punkt 18 Uhr fährt der Zug, so wie heute bei der Bundesbahn war das sicher im Deutschen Reich nicht, da ist die Bahn gefahren, das war Deutsches Reich. Ihr müsst mal gucken, müsst euch mal mit dem Deutschen Reich auseinandersetzen. Hatte ich mal jetzt Erste, Bismarck, Wilhelm, hat er den jungen Leuten gesagt, passt auf, das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt auf den Bahnhof gehe, da ist ein Fabler, da steht da, der Zug fährt 18 Uhr. Dann sagt er, dann erwarte ich, dass Punkt 18 Uhr der Zug einfährt. Das ist ja normal. Dann hat er ihnen gesagt, genauso, wenn hier steht, ich bin mit Christus gekreuzigt, wenn hier steht, das und das, es ist vollbracht, vollkommenes Opfer, wenn hier bestimmte ganz zentrale Aussage der Heiligen Schrift steht, dann ist das für mich normal. Ich reagiere einfach drauf. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hudson Taylor ist zum Beispiel nach China gegangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Gedanke. Er hat mathematisch errechnet, wie viele Leute in die Hölle fahren täglich. Er hat gesagt, aufgrund von dem kann ich nicht hier hinsitzen. Ich habe Berufung nach China. Das ist der entscheidende Punkt. Er hatte Berufung. Ich muss gehen. Und einmal ist er tatsächlich zum Zusammenstoß gekommen. Da kam ein Mann, nachdem er das Evangelium angenommen hat, begriffen hat, und der Mann stand völlig erschüttert da und fragte Hudson Taylor, wie lange kennt ihr diese Botschaft schon? Da sagt er, lange. Ja, haben das deine Väter schon gewusst? Ja. Und deine Vorväter? Ja. Und da fragte der eine Frage, und der Hudson Taylor hat es getroffen, wahrscheinlich wie ein Keuleschlag, warum seid ihr nicht vorher gekommen? Wisst ihr, wenn du eine ganz sichere Sache von der Schrift her hast, vor Gott in Christus, du bist sicher, da kannst du handeln. Da kannst du 100% drauf handeln. Und das siehst du hier. Du siehst einen unerschütterlichen Glauben bei dem kleinen Mädchen und beim Elisa, dass wenn man das tut, was Gott will, dass es dann auch passiert. Und das ist etwas, was bei uns verloren gegangen ist. Du siehst in der Endzeit, der Herr Jesus sagt dann bei dem Gleichnis vom ungerechten Richter, also er stellt die Frage, sagt, wird man wohl, wenn er wiederkommt, diesen Glauben finden? Er will ja sagen, diesen Glauben wird man nicht finden, er wird nicht da sein. Und das ist genau das Problem. Wir haben heute eine relativ glaubenslose Zeit. Wir haben die Zeit der Dogmas, wir haben die Zeit der Lehrsätze, wir haben die Zeit der Seminare, wir haben die Zeit, wo das Reich Gottes langsam, aber sicher zur Firma wird. Und ich habe immer noch meine alte Regel. Ich habe jetzt wieder eine Einladung gekriegt. Ich kenne die Brüder, sind liebe Brüder, aber sie haben einen Fehler. Sie verlangen von mir 10 Euro, dass ich zu ihrer Versammlung kommen darf. Ich sage, Entschuldigung. Ich kriege zwar ein Essen dafür, aber ich zahle nicht. Nach meinem Verständnis ist das Reich Gottes kostenlos. Und wenn mich jemand kostenlos einlädt, dann komme ich. Ich wäre hingegangen, vielleicht sogar, wenn es kostenlos gewesen wäre. Aber sobald Geld gemacht wird, muss ich sagen, Entschuldigung, wo ist euer Glaube? Ihr ladet die Leute ein, wo ist euer Glaube, dass der Herr, wenn das wirklich von Gott ist, dass er euch das Geld gibt, dass er euer Mittagessen zahlen könnt? Wisst ihr, das ist die heutige Zeit. Heute wird alles gemanagt. Ah, die Konferenz, wunderbar, da machen wir Prophetenkonferenzen mit Galadiner und da wird Kohle gemacht und da wird Geld abgezockt und werden die Gläubigen werden ausgenommen und dann wird das Reich Gottes auf den Kopf gestellt. Nicht wie es in der Bibel steht, was nichts ist vor der Welt, der jetzt zum Beispiel kein Geld hat, da hinzugehen, sondern die Leute, die auch gut situiert sind, du machst die Oberschicht der Gläubigen. Das ist Wahnsinn, geistlicher Wahnsinn. Aber hier siehst du eine ganz andere Ebene. Du siehst eine Ebene, die vollkommen normal ist. Und jetzt kommen wir zu einem Problem. Dieser Mann war religiös. Er war ein Mann der Religion. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Moment. Ist euch aufgefallen, dass in dem Text zweimal steht, dass jemand gedacht hat? Der Gehasi hat gedacht und der Naaman hat gedacht. Und ich will jetzt nicht das auf die Spitze treiben und sagen, wenn man denkt, wird es gefährlich, aber manchmal wird es gefährlich. Wir dürfen etwas nie vergessen. Die Bibel sagt ganz klar, dass Epheser 2, die ersten drei Verse, der Teufel über die Gedanken der Menschen arbeitet, beim Ungläubigen sowieso. Wir dürfen nicht vergessen, dass Epheser 6, ab Vers 12, wieder zeigt, dass du dein Kopfbereich schützen musst. Und 2. Korinther 10, 4 sagt, es gibt Angriffe des Teufels gezielt gegen die Gedanken der Menschen, um sie zu programmieren. Wisst ihr, wenn ich das nicht verstehe, dann wird es schwierig. Das heißt, immer wenn es heißt, ich dachte, und dabei ist das Problem nicht dachte, sondern ich. Wenn ich über Gott nachdenke und über seine Wege und seine Dinge, dann ist es nicht schlimm. Aber sobald ich denke, ich dachte, dann kriegen wir ein Problem. Ja, der hat eine religiöse Vorstellung. Ich kenne das aus der Seelsorge. Leute kommen zu mir, sie erwartet, dass ich mit pathetischer Stimme den Namen Gottes über ihnen anrufe und sogar nur die Hand schwinge. Das erwartet sie auch irgendwo. Segenszeichen mache und gewaltige Dinge ausspreche und ihnen gebe. Es ist schon mindestens, ich weiß jetzt nicht, 10 oder 20 Jahre her, wo ich das aufgegeben habe. Ich habe gesehen, dass es ein Theater ist. Ich bin dann hingegangen und habe einen ganz kleinen Zettel geschrieben. Ich weiß nicht einmal, was das für ein DIN-Ding ist, da die vierige Dinge, wo du die Apotheke kriegst. Bin einfach hingegangen, habe da 5 Bibelstellen draufgeschrieben, habe das dem in die Hand gedrückt, habe gesagt, so, du gehst jetzt heim und tust das. Wiedersehen. Kein Gebet? Nö. Und zwar, ich habe das immer gemacht, wenn ich gemerkt habe, da ist ein Frommer, wie der Naiman. Der Naiman war ein religiöser Mensch, der wollte sein Theater. Ja, warum glaubt ihr, warum bei den großen, ob das jetzt christliche Städte sind, wie Lourdes, oder ob das heidnische Städte sind, warum da so Primbamborium drumherum ist, warum da Zirkus ist? Ein Mensch gefällt das. Ein Mensch gefällt Flitter. Der Mensch hat da eine Ader dafür. Und religiöser Flitter ist der gefährlichste. War da schon mal im Kloster, im Kiosk, was man da kaufen kann? Das ist brutal. Ich hätte es nicht geglaubt. Also wenn ich es nicht selber gemacht hätte, ich bin da rein, habe geguckt, was man kauft. Ich habe auch gekauft, natürlich. Als Muster. Fürs Geld hat es mir ja leid getan. Weil es war wirklich zum Fenster rausgeworfen. Aber ich habe ein paar Dinge gekauft als Muster, um es zu beweisen. Das ist es. Das habe ich aus dem Kloster. Guck, in der Regel versuche ich alles, was ich sage, was ich am Material habe, daheim im Schrank zu haben. Darum habe ich so viele Ordner, dass ich es, man findet es auch nicht. Das ist die andere Seite. Aber in der Regel habe ich es und dann suche ich es und dann kann ich es beweisen. Halt die Leute vor die Nase und sage, hier steht geschrieben. Und zwar falsch geschrieben, nicht biblisch geschrieben, sondern von der Verführung geschrieben. Wisst ihr, und das ist das Problem. Auch dieser Naiman hat es bis in die tiefste Seele, ich dachte, und weh, wenn wir denken. Jesaja 1,1, wenn er das in Ruhe lässt, und Folgeverse, hat Gott die Religion verworfen. Wisst ihr, was er sagt? Muss man sich vorstellen. Wer hat euch geheißen, meine Vorhöfe zu zertreten? Einmal sagt Gott, ich hasse das Geblärr eurer Lieder. Gott hasst Religion. Er ehrt Glaube, siehe das Mädchen, er ehrt Glaube, siehe Naaman, indem er dann ja zum Glauben kommt und es wirklich im Glauben tut, gehorsam ist, glaubensgehorsam ehrt Gott, aber Zirkus will er nicht. Und Kolosser 2,23 redet einmal davon und sagt, euer selbst erwählter Gottesdienst. Wisst ihr, was eine Brutstätte ist? Eine Brutstätte. Wisst ihr, in der Welt kennen wir die Brutstätte, wenn es feucht ist und abgeschlossen, dann kommt Schimmel. Brutstätte. Aber wisst ihr, was eine Brutstätte von Religion ist? Eine Brutstätte von solchen Dingen. Das ist das Herz des Menschen. Seit dem Sündenfall ist da eine Schlagseite. Der Mensch neigt zu Religion. Wisst ihr, glaubt nicht, dass wir nicht eine religiöse Ader haben. Wir denken immer, wir haben keine. Aber wir haben eine viel größere religiöse Ader, als wir denken. Wir haben Vorstellungen. Wir haben Vorstellungen, wie man betet. Wir haben Vorstellungen, was man tut. Es gibt auch Leute, die dann, also ich sage es ehrlich, ob man jetzt mit erhobenen Händen betet, kann man als Männer, Frauen nein, ganz klare Aussage der Bibel, wo man mit gefalteten Händen betet. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Das ist germanisch. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe keine Waffe. Das ist das, was man in Amerika so macht. Hands up, Hände hoch. Das ist genau das Gleiche. Der Germane hat die Hände. Hier, ich habe keine Waffe. Ich habe die Hände verschränkt. Ich kann dich jetzt nicht angreifen. Gott gegenüber. Wisst ihr, wie man betet, das ist egal. Entscheidend ist, dass ich das Herz zu Gott erhebe. Und dann gibt es wieder Leute, die sitzen da und ich bin auch dafür, die Augen zuzumachen. Und dann gibt es wieder Leute, die haben die ganze Zeit die Augen auf und wenn das Gebet rum ist, haben sie, das glaubt doch nicht jemand, dass man das nicht sieht, hat jemand die ganze Versammlung durchcheckt, von hinten bis vorne. dann lieber in der falschen Gebetshaltung, lieber auf der Boden liegen oder einen Stuhl kriechen als sowas.
Wisst ihr, der Mensch ist religiös. Aber wie, was er tut, ist egal, solange sein Herz ist der entscheidende Punkt. Sein Herz, ob sein Herz im Glauben auf Gott gerichtet ist. Und ob ich das, was Gott tut, akzeptiere und dann darauf reagiere, wo Gott sagt, das musst du tun. Wisst ihr, ich muss nur gehorsam sein, genau sagen, das tut Gott, Finger weg. Das tue ich, muss ich tun, sagt Gott. Gott sagt, ich muss es tun, dann im Glauben handeln. Wenn man das tut, dann kommt Ruhe. Und hier hast du zum Beispiel etwas, ist euch aufgefallen, er muss kein Brandopfer bringen. Er muss nicht das Opfer für die Reinigung der Aussätzigen bringen. 3. Mose 14. Er muss nicht zum Priester. Er muss nicht zur Tür der Stiftshütte. Muss er alles nicht. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Sondern Gott sagt ihm ganz klar, in dem Moment musst du nur das tun. Der Rest, und jetzt kommen wir zu einem der größten Geheimnisse der Heiligen Schrift, die ganze Opfer der Stiftshütte, auch wo David nach dem Blut Jesu schreit, entzündige mich mit Isop, Psalm 51, Vers 9, sind letztendlich Teile eines Gesamtopfers, Hebräer 10, 10 und 14, mit einem einzigen Opfer hat Gott alles getan, dieses Opfer am Kreuz vor Golgatha getan. Jetzt teilt uns die Bibel mit, und das ist auch das Geheimnis, warum das im Alten Testament gewirkt hat. Er sagt, das Opfer Jesu ist seit Grundlegung der Welt. Das heißt, es gibt Dinge, die sind seit Grundlegung der Welt. Die geht rückwärts. Wir sind uns einig, das Opfer Jesu ist geschehen irgendwann 33 nach Christus. Je nachdem, wie man zählt. Man sagt ja, der Mönch hat sich um 7 Jahre verrechnet. Aber circa 33 nach Christus war das Opfer. Aber die Bibel sagt, nein! Sie sagt, es war von Grundlegung der Welt. Einmal sagt er, dann hätte er ja geopfert werden müssen seit Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott geht hier gewaltig vor und aufgrund von diesem Opfer konnte er auch diesen Mann heilen, der ein Heide war, der kein Jude war, ohne dass er nach Israel ging, also Israel jetzt im Sinne von Jerusalem, Zentrum, ohne dass er nach Jerusalem ging und das Opfer gebracht hatte. Gott kann das, aufgrund des vollkommenen Opfers kann Gott alles. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt für uns. Das vollkommene Opfer ist eine Realität, darum setzt sich der hohe Priester. Es ist vollbracht. Aber jetzt kommt die Bibelstelle, die möchte ich uns lesen, weil diese Bibelstelle, die habe ich 20 Jahre überlesen, bis mir dann plötzlich klar wurde, was die Bibelstelle heißt. Und die Bibelstelle, die ist ungeheuer. 2. Korinther 4, 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Also das heißt, wenn ein Mensch wieder geboren ist, wenn ein Mensch ein Gotteskind ist, gerettet ist, dann kriegt er den Heiligen Geist, den Geist des Glaubens. Und in der Sekunde ist er in der Lage, aufgrund des Geistes des Glaubens, alles im Glauben zu tun und anzunehmen, was Gott sagt. Ist euch das klar, dass wir die Fähigkeit haben, alles im Glauben zu erfassen und alles im Glauben zu tun, was Gott sagt, unter einer Bedingung. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich muss im Lichte wandeln, ich muss gereinigt sein durch Jesu Blut. Da kann ich alles im Glauben erfassen. Wisst ihr, und der hatte jetzt nicht den Geist des Glaubens. Das kam erst nach Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber hier ist ja vorgeschattet. Das ist außerhalb von Zeit und Raum. Darum wirkt es auch bei diesem Mann. Und er musste nur, was musste er jetzt tun? Der war ja sauer. Der war zornig. Das ist oft so, wenn es nicht funktioniert, werden die Leute böse. Und ganz viele Enttäuschungen im Glaubensleben kommen daher, weil ich selber dachte, eine falsche Vorstellung hatte. Und ob ich mit Gott, Menschen, bin ich böse. In Wirklichkeit muss ich sagen, Entschuldigung, Irrtum. Und hier hast du etwas, das ist ungeheuer. Ich denke, dass seine Knechte, die Leute, er redet ihn mit meinem Vater an, da war es eine andere Situation wie heute, da war eine gewisse Ehrfurcht vom Hochgestellten, auch Ehrfurcht vor dem Führer dieser Soldaten, also im Sinne von der Kriegsheld, der Kriegsanführer, der Krieger, ihr Feldherr. Jetzt sagt er, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun. Und da war ich fasziniert von diesem Soldaten, der hat Zivilcourage. Und da habe ich etwas gelernt, da im Berufsleben und da im geistlichen Leben. Wisst ihr, was manchmal von uns gefordert ist? Wenn ganz gewaltige Leute da sind, Leute, die weit über uns stehen, oder wenn auch ganz geistliche Kapazitäten so sind. Wisst ihr, was der normale Gläubige hat, noch immer ein Fündlein, mit dem er letztendlich auch diesen Leuten begegnen kann. Und das, was hier der einfache Knecht ganz einfach hat, ist das, was wir gesunder Menschenverstand nennen. Ein ganz einfacher gesunder Menschenverstand. Das ist die Intelligenz, die sich in der Praxis erweist. Du kannst einen IQ haben, der wesentlich drunter liegt. Das war es bei uns auf der Bank. Wir haben am Schluss nur noch die Leute geholt, die der andere IQ hatten. Du hast den IQ, wo du vom Zeugnis her, vor allem bist du ein Einzelmensch. Ich habe die Einzelleute nachher nicht mehr, hatte mal einen Einzelmann, der hat aufhören müssen. Der hat noch den Abschluss gemacht, dann hat er die Bank verlassen. Es ging nicht. Die sind sich selber im Weg. Wisst ihr, wir sitzen in ihrer Sitzung drin und da ist ein Mann, Doktortitel, hochintellektuell, Bücherschreiber, wie andere waren Praktiker. Und plötzlich meldet er sich wie ein Schüler in der Schule. Schulter zusammengeklemmt, leicht verklemmt, hebt den Finger in die Höhe. Wir haben gedacht, jetzt kommt der entscheidende Vorschlag. Wir haben was wild diskutiert. Und dann kam seine Antwort und die hat gelautet, ich möchte nur darauf hinweisen, dass es von detailliert keinen Komparativ gibt. Haben wir gesagt, aha. Nämlich, wir waren Praktiker und gesagt, wir müssen das noch detaillierter machen. Das war toll. Bloß mit so einem Menschen kannst du nichts anfangen, der ist nachher weggegangen. Wir haben das Problem da gelöst, weil man gesagt hat, der Kunde soll noch mehr sehen. Das war der Hund egal, ob da der Komparativ stimmt oder nicht stimmt. Wir haben nicht einmal gewusst, dass der Komparativ sein soll oder ist. Das hat auch niemand nachgeprüft, das war uns völlig egal. Sondern wir wollten den Auszug, dass ein Kunde sieht, was da drauf ist. Wisst ihr, so ist es im Geistlichen auch. Im Geistlichen so die praktische geistliche Hingabe, der praktische kindliche Glaube, der Bibel glaubt, der die Regeln der Bibel einhält und dann handelt, der ist brauchbar. Ich habe daheim, ich bringe es euch mit, wenn ihr es wollt. Da hat es Bilder von den intelligentesten Gläubigen, die ich kenne. Ich kenne den Mann selber, ein Architekt aus Zürich gewesen. Ich war mal bei dem in der Versammlung und der hat Bilder, Schaubilder über geistliche Zusammenhänge. Wenn ich das sehe, muss ich sagen, faszinierend. Vor allem farblich, wunderbar. Bloß wenn ich es lese, muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Als ich zur Heilsgewissheit kam, hat ein ganz einfacher Mann, der hat Karl Jud geheißen, in Unschmettingen im Gemeindehaus, hat er predigt. Epheser 1 nach Luther. Ist aus meiner Sicht nicht unbedingt korrekt übersetzt, aber er hat einfach gesagt, man kann es so übersetzen, aber ist nicht der Idealfall, hat er gesagt, also hat er uns angenehm gemacht in dem Geliebten. Und ich war da in einer Situation, wo ich alles getan hätte, um bei Gott angenehm zu sein. Ich wollte Gott dienen, koste es, was es wolle. Und dann geht der Alte hin und sagt, der alte Mann, ich sehe noch vor mir, ich habe ein Bild von ihm. Und hinterher habe ich rausgerechnet, dass ein Angestellter von meinem Freund Fritz Weigle war. Ich habe gesagt, die Welt ist klein. Auf jeden Fall sagt er, angenehm gemachte dem Geliebten. Und in dem Moment geistlich kam bei mir, ich war schon vorher wieder geboren, war gar keine Frage, kam ein Durchbruch. Es war herrlich. Es war kein Theologe, es war kein geschliffener Geist, der große Zusammenhänge. Sondern, wisst ihr, Gott benutzt das, was vor der Welt nichts ist. Und da siehst du es, er benutzt diesen Knecht und sagt zu diesem großen Feldherr, zu diesem Kriegsanführer, sagt er zu ihm, mein Vater, wenn der gesagt hätte, du sollst zu Deutsch, wenn er gesagt hätte, du musst jetzt den Berg Samariens, musst du es 200 Mal umrunden. Wisst ihr, Askese, Quäle, Leistung, dann hätte er es getan. Er sagt, du musst nur im Glauben das tun, was der Prophet dir sagt. Wisst ihr, wer unser Prophet ist? In der Reformation hat es ja manchmal gekracht zwischen den Schwärmern und den Leuten, die auf die Bibel sich berufen haben. Wir haben den papierenen Prophet, die Heilige Schrift. Und jetzt, wenn die Schrift sagt, tu das, dann muss es nur tun, im Glauben. So ein Glaube, wie das kleine Mädchen hatte, so ein Glaube, wie dieser einfache Mensch es hatte. Der gesunde Menschenverstand sagt, tu es einfach. Und jetzt heißt es in Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und es wurde rein. Wisst ihr, was die größte Erkenntnis ist? Wenn ich geistlich sauber vorgehe, dann funktioniert es geistlich. Und wenn es stimmt, ich glaube auch nicht alles, was in der Überlieferungsschiene einem verkauft wird, auch in die Bücher, aber wenn das stimmt, was uns die Überlieferung sagt, dann ist nach der Fertigstellung der 5 Bücher Mose nie jemand von Aussatz geheilt worden in Israel. Und sie haben geglaubt, wenn der Messias kommt, dann geschieht die Heilung. Drum die gewaltige Erschütterung, als der Herr Jesus seinen kranken Heilungsdienst mit der Reinigung eines Aussätzigen beginnt. Das sind ja die 3 messianischen Wunder. Aber hier der Naaman ist scheinbar die einzige Ausnahme gewesen. Der war nicht mal ein Jude, war ein Syrer. Das ist ein Heide. Und das geschieht. Das ist unfassbar, was hier geistlich passiert. Und jetzt ist was interessant. Jetzt geht der Mann zurück. Und jetzt tritt der Mann beim Prophet ein. Vorher ist er nicht eingetreten. Er tritt ein beim Prophet. Warum? Um sein Bekenntnis abzugeben. Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und jetzt kommt nur das, was im religiösen Menschen auch drin ist und fast in allen Menschen, auch im Schwaber ist das ganz stark drin. Man will etwas schenken. Und er bekennt und sagt, es gibt bloß einen Gott auf der Erde, das ist der Gott Israels. Wisst ihr, wenn wirklich Gott handelt, wenn wir gehorsam sind, wie ein Naaman gehorsam war, wenn wir das tun, was Gott sagt, wisst ihr, und darum ist es so wichtig, die Leute sagen, es hat alles der Herr getan, alles der Herr getan. Zu mir sagte mal jemand, ich weiß nicht, warum ich mich bekehrt habe, ein Prediger, ein Ami. Und er hat gesagt, das unterscheidet dich von mir, ich weiß es. Sagt, der Herr hat mich gerettet, ich habe es nicht selber getan, aber ich weiß, warum ich mich bekehrt habe. Ich weiß, was in meinem Herzen passiert ist. Ich weiß, was der Heilige Geist in meinem Herzen getan hat. Wenn die Bibel etwas in der Befehlsform schreibt, dann glaubt mir's, dann will Gott, dass ich es tue. Tut Buße und glaubt. Das ist kein Theater. Wisst ihr, wir tun ja immer so, Gott meint gar nicht, was er sagt. Wenn Gott sagt, tu Buße und glaubt und sagt in Apostelgeschichte 17,30, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, dann muss ich die Leute als erstes Buße predigen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, was will Gott von mir, sage ich Buße. Wenn du Buße tust, dann kannst du glauben. Ich muss einfach die Befehlsform in der Heiligen Schrift ernst nehmen. Ich habe es ja schon mal gesagt, nimm dir das Neue Testament, streich alles an, was Gott tut. Von mir aus blau, alles, was du tun musst, wo Gott dir befiehlt, etwas zu tun, rot. Und dann wartest, betest drüber und dann liest es nochmals. Und dann gewöhn dir an, überall, wo Gott handelt, wo er sagt, er tut es, lass die Finger weg. Und überall dort, wo Gott dir einen Befehl gibt, da tu es. Und fang dich da frömmer als Gott zu sein und immer zu sagen, der Herr, der Herr, der Herr. Wisst ihr, wir sind so fromm. Wir sind fromm bis zum Kragenkopf. Das, ich auch. Pack mir in der eigenen Nase, ich erwische mich einmal wieder bei so Zeugs. Das ist auch der Grund gewesen, wo ich in einer Phase war, da war ich gar nicht schwärmerisch unterwandert, sondern da habe ich plötzlich heilige Gefühle gekriegt. Ich habe in meinem Jugendgesangbuch, das gab es früher von der evangelischen Kirche im Religionsunterricht, da war hinter Kyrie eleison, fromme Gesänge, lateinisch, die habe ich gesungen. Dann habe ich ein langes Hemd erzogen wie eine Kutte, habe ein Holzkreuz um den Hals gehängt und da habe ich fromm, kennt ihr das? Und ich habe gedacht, wunder, wie fromm ich sei. Ich habe mir schon überlegt, ob ich da schon bekehrt war oder nicht. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass wir eine fromme Ader haben. Aber Gott will nicht diese menschliche Frömmigkeit. Er will Glaube an das, was Gott getan hat. Und er will, dass ich das in kindlichem Glaube für mich annehme und auslebe, wie ein Jahr Ehemann es tut. Und da brauchst du und ich, da brauchen wir manchmal die Leute, die nicht so fromm sind wie wir. Wisst ihr, was heißt? Die einen gesunden Menschenverstand haben und manchmal sagen, komm, jetzt hör auf. Sei normal. Ich bin einmal in die Seelsorge zu meinem Bruder und der war nicht dumm. Der ist ein Praktiker gewesen. Der hatte Gärtnerei, war ein absoluter Praktiker. Ein bisschen, Anführungszeichen, schlitzohrig. Ihr wisst ja, was schlitzohrig heißt. Ein bisschen betrügerisch. Also, er war manchmal Grenzgänger. Aber seelsorgerlich war ein Mann, er hat zum Beispiel gesagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und der Grinz hat gesagt, was ist des Kaisers? Das heißt zu Deutsch, ich setze das fest, das habe ich gemeint. Aber ansonsten, seelsorgerlich war ein schlauer Mann. Ich bin mal zu ihm gekommen und habe gesagt, so und so und so und so, normal. Dann hat er mich angeguckt und dann stellt er mir eine Frage, die ging mir bis heute nicht aus dem Kopf. Hat er gesagt, was ist normal? war ich geschockt. Ich hatte mir nie überlegt, was normal ist. Nächste Frage, wer sagt, was normal ist? Oh, Gott sagt, was normal ist. Wisst ihr, und wenn Gott von mir keine fromme Aktivität will, dann darf ich sie nicht willkürlich herbeiführen. So bist du wieder nahe jemand, bevor er ins Wasser stieg. Da muss ich sagen, ich tue nur das, was Gott sagt, und die Frömmigkeit tue ich mir weg. Da siehst du auch die Grenze der Beurteilung. Und du siehst zum Beispiel, wenn der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Da ist keine Bedingung dabei, die kommt danach, wo er sagt, und nehmt auf euch mein Joch. Aber das Kommen ist zuerst einmal ein freier Ruf. Er sagt, jetzt musst du zuerst einmal kommen. Das ist der erste Schritt. Du musst dich entscheiden, wenn du in Not bist, zu mal Jesus zu kommen. Beim zweiten Schritt musst du dich dann entscheiden, wenn er sagt, nimm mein Joch auf dich. Was heißt das biblisch? Das heißt, nimm an, was ich dir jetzt gebe und was ich von dir will. Wenn der Mensch sich zu diesen zwei Schritten durchringt, dann kommt er völlig zur Ruhe. Ich brauche da kein frommes Theater drum. Sondern ich muss nur das tun, was Gott sagt. Ich muss, aber kommen muss ich, wenn der Herr sagt, komm, und ich komme nicht. Es gibt viele, viele Gläubige, die kommen nicht, die sind nicht gehorsam. Und dann sitzen sie da ganz fromm und sagen, Gott hilft nicht. Gott hat mir nicht geholfen. Ja, muss man fragen, bist du gekommen? Er hat mir teilweise geholfen. Nächste Frage, hast du dann auch das Joch auf dich genommen? Wenn du dann Nein sagen musst, dann brauchst du dich nicht wundern. Wisst ihr, es ist so einfach. Eigentlich sind es ganz klare Regeln, ganz klare Dinge. Ich muss es nur tun. Sobald ich es tun, handelt Gott und dann passiert es. Warum kann er das? Weil in 2. Korinther 1, 19 und 20 steht, dass der Herr Jesus mit seinem kostbaren und teuren Blut, als er ins innerste Heiligtum ging, jede Verheißung bezahlt hat und dass alles Ja und Amen ist. Es ist alles bezahlt, alles fertig, ein vollkommenes Opfer und ich habe den Geist des Glaubens. Sobald ich im Glaube handle, wie Gott sagt, passiert. Wisst ihr, wenn man das so eiskalt sieht, dann hört Religion auf. Und bei Naaman kam das zu der Erkenntnis, jetzt weiß ich, dass nur ein Gott in Israel gibt. Jetzt kommen wir wieder zu dem großen Gottesmann, Elisa. Er sagt ihm ganz klar, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Das ist der entscheidende Punkt. Sag, ich nehme von dir nichts. Weil das Evangelium umsonst ist, das kann man nicht bezahlen. Ich nehme von dir nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Er lässt sich nicht in Menschenabhängigkeit hier rein. Und jetzt kommt etwas, und das hat mich tief erschüttert. Dieser Naaman, das kann man eigentlich vom Frontkrieger, vom Feldherr erwarten. Wisst ihr, ich habe schon oft gesagt, Kollege, habe ich gesagt, mit dir möchte ich nicht immer Krieg sein vorne an der Front. Du wärst mir zu gefährlich. Wisst ihr, weil einfach, ich bin nicht immer sicher, ob ich mit mir immer Krieg sein wollte. Und hier sagt der Naaman, dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Er hat eine ganz klare Entscheidung gefällt, er dient nur noch dem lebendigen Gott. Jetzt kommt der gesunde Menschenverstand. Er sagt jetzt nur darin, in dieser Sache, da steht da war, wolle der Herr deinen Knecht vergeben, wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, Götze, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden, und er zog eine Wegstrecke vor ihm fort. Wisst ihr, was da jetzt hochinteressant ist? Es gibt im Evangelium Eckpfeiler. Aber zwischen diesen Eckpfeilern, auch in der praktischen Erweisung, im Beruf, ich sage jetzt ausdrücklich Beruf, in der Familie, irgendwo Grenzfälle, wenn du jedes Mal, wenn dein Gewissen zwickt oder du im Geschäft irgendwas tun musst, wo du nicht sicher bist, wenn du jedes Mal hingehst und kündigst, dann bist du ein Dauergekündigter. Wisst ihr, man darf nicht schnell kündigen. Sondern muss manchmal darüber schlafen eine Nacht, muss es vor Gott bewegen. Und er jetzt hat das Problem erkannt. Er sagt, ich will nur noch dem lebendigen Gott dienen. Er will sogar Erde, wisst ihr, warum er die will, um ein Altar zu machen, dem Gott Israels. Aber eines war klar, er hat gewusst, sein König, sein Chef, wenn der in seinen Götzentempel geht, erwartet er vom Heerführer, dass er sich auf seinen Arm stützt. Wie das mit Aussatz ging, das wundert mich auch. Aber scheinbar hat er das, wahrscheinlich hat er sich bedecken müssen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er weiß, das ist mein Problem. Darin wolle mir der Herr vergeben. Also er sagt, kann ich hier trotzdem weiter Gott dienen? Mein Herz will Gott dienen von ganzem Herzen. Wisst ihr, und da gibt es Grenzfälle und die muss ich vor Gott in Christus klären, auch in meinem kleinen geistlichen Leben. Und ich hatte schon Fälle, wo der Teufel mir eingeredet hat, das ist Betrug. Und da ist mir eingefallen, was ein Bruder zu mir sagte, eine Nacht drüber schlafen. Und wenn ich an dem Tag, was ich vorhatte, die Bombe platzen lassen hätte, wäre ich keine 41 Jahre bei dem gleichen Haus gewesen. Es hat sich nämlich herausgestellt, am anderen Morgen, schlagartig, dass es eine Falle vom Teufel war. Es war gar kein Betrug. Dann wäre ich nämlich zu der Geschäftsleitung in Stuttgart und gesagt, mein Big Boss, mein Chef ist ein Betrüger. Und eine Stunde später haben wir gewusst, dass es nicht stimmt. Da machen wir einen kurzen Prozess normal in der Industrie. Und Bank ist auch Industrie. Wisst ihr, da siehst du, es gibt Dinge, das muss ich vor Gott klären, und da gibt es auch Dinge, die kann ich tun. Allerdings, wenn jetzt der Prophet gesagt hatte, nein, du darfst nicht mehr in das Haus Rimmons, hätte er in dem Fall seinen Beruf als Feldherr aufgeben müssen, ist klar. Oder hätte es seinem König beibringen müssen. Aber wisst ihr, mir geht es nur darum, das nicht pauschal zu tun, sobald es zwickt, sofort zu sagen, ja, ja, sondern wirklich vor Gott zu klären. Und es gibt hier bestimmte Spielraum, den ich erkennen muss und den ich ausloten muss. Und jetzt kommen wir zum letzten von der ganzen Truppe, Gehasi. Gehasi ist mein Albtraum. Wisst ihr, was der Gehasi ist? Gehasi ist Philipper 2,19f. Folgende. Sie suchen alle das Ihre. Das ist der Gehasi. Wir haben heute Zeit, wo alle das Ihre suchen. Wisst ihr, wie soll ich sagen? Der Deutsche, ich sage aber, es ist der Deutsche allein, sind auch die anderen Völker, aber der Deutsche ist so ein Charakter, der Kadavergehorsam entwickelt hat. Eben unter diesem Kaiserreich. Also so ein schrecklicher Verführer wie der Hitler hätte ihn nie auftreten können, wenn man die Leute nicht in den Kaiserreichen schon zum Kadavergehorsam erzogen hätte. Kadaver ist klar, tot. Du denkst nicht mehr, du schaltest dein Hirn aus und gehst hin, wenn du das getan hättest. Aber das andere Extrem ist das, was in der Endzeit passiert. Der totale Individualismus. Jeder tut und macht, was er denkt, sei richtig. Und das ist laut Richter 21 im letzten Vers das Zeichen der Gesetzlosigkeit. Und die Bibel sagt, weil kein König da war, tat jeder, was er wollte. Aber das ist Gesetzlosigkeit. Das ist Gesetzlosigkeit. Und diese Gesetzlosigkeit, die bewirkt dann wieder, dass jeder treibt, was er will. Und jeder definiert, die Religion ist vor Gott, die ist nicht vor Gott. Alle Religionen haben recht. Alle Bibelübersetzungen sind biblisch und gut und recht. Von Leuten, die klar sagen, sie sind bekehrt, muss ich sagen, Entschuldigung, da würde ich Ihnen empfehlen, obwohl es Professor sind, stellt den Betrieb ein. Wisst ihr, das Grundproblem ist einfach Subjektivismus, jeder denkt, was er will, oder Kadavergehorsam. Und bei den Deutschen ist es meistens so, sie fallen vom einen Extrem ins andere. Zurzeit haben wir einen Kadavergehorsam gegenüber Europa, ist genauso falsch. Und dann bei den Leuten hast du einen Individualismus, der haarsträubend ist. Der Gehasi ist so ein Kerle. Da dachte Gehasi, der hat auch gedacht. Wisst ihr aber, wo die Gedanken kommen, was der Herr Jesus sagt? Der sagt, die Gedanken kommen aus deinem Herzen. Wenn mein Herz am Herr Jesus zu Füßen liegt, wenn mein Herz gewaschen ist in Jesu Blut, wenn mein Herz unter dem Einfluss vom Heiligen Geist ist, dann kommen die richtigen Gedanken. Wenn aber mein Herz individuell ist, wenn mein Herz denkt, was ich will, wenn ich bestimme, ich sage immer ausdrücklich, ich bestimme, was Sache ist, wenn ich sage, so muss es geschehen, ja, dann kriegst du genau das Gleiche wie der Gehasi. Und der Gehasi sagt, ich sage es einfach mal menschlich, der Aramäer hat doch Geld genug und wahrscheinlich hat der Prophet scheinbar nicht so viel Geld gehabt, sagt er, der hat ihn geschont, den rupfe ich jetzt. Ich habe es mal erlebt in der Geschäftswelt, könnt ihr euch nicht vorstellen. Kam jemand zu mir und gesagt, den rupfe ich. Er hat gesagt, nö, will ich nichts mit zu tun haben. Wisst ihr, ich bin schon so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich will das gar nicht, dass man das kennt. Ich bin schon so oft versucht worden zu bestechen im Geschäftsleben. Wir haben Leute schon versucht zu bestechen. Vor mir stand mal jemand, dem sind die Geldscheine durch die Finger durchgequollen. Dann habe ich fortgejagt. Einmal kam jemand, der hat mich bestechen wollen, indem er gebettelt hat. Der hat herzzerreißend gebettelt. Ich habe Nein gesagt. Ich bin so froh, dass ich Nein gesagt habe. Ein paar Monate später stand die Steuerfahndung da und hat genau das, was er mich angebettelt hat, hat sie kontrolliert. Da war ich im Gefängnis gelandet. Obwohl ich nicht einmal was Illegales gemacht hätte, aber es ist so gewesen, dass ich mich indirekt strafbar gemacht hätte. Ich wäre da dran gekommen. Wisst ihr, das ist das Problem. Dieses Herz des Menschen, das ist subjektiv. Subjektiv heißt ja, tut jeder, was er will. Hat die eigenen Vorstellungen. Und dieser Gehasi, das ist ein Mensch, der denkt. Der denkt jetzt, was in seinem Herzen drin ist. Und er sagt, der muss ausgenommen werden. Jetzt geht er hin. Und der hat eigentlich keine Hemmung. Er sagt, mein Herr hat mich zu dir gesandt, Vers 22. Und dann lügt er das Blaue vom Himmel runter. Und dann versteckt er es. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich nicht vor Gott in Christus stehe und mir nicht angewöhne, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, dann kommt die Gefahr, dass nicht das Religiöse, sondern dann kommt die Gefahr, dass dieses Pseudo-Religiöse, dieses Falsch-Religiöse bewirkt, dass ich die Sensibilität gegen Sünde verliere und dann zu Dingen fähig bin, wo alle den Kopf schütteln und sagen, wie kann das in gläubigen Kreisen passieren? Das passiert. Das kommt daher, ich muss vor Gott in Christus relativ radikal meine Stellung halten, dass ich nicht über das Geschriebene hinausgehe. Das, was Gott sagt, das tue ich und der Rest tue ich nicht. Und was mich dann tief erschüttert hat, der Prophet sagt, woher Gehasi? Sollen wir ehrlich sein, es gab schon Zeiten, da hätte ich nicht gewollt, dass mich jemand fragt, woher? Kommst du innerlich? Was treibt dich um? Ich habe mal einen Mann gehabt, der ist vor mir gestanden, so zitternd. Ein hervorragender Gläubiger, sage ich ganz klar. Eines Tages steht er vor mir und zittert halb, sage ich, was ist los? Sag ich, kann nicht mehr schlafen. Ihr schädigt euch irgendeine okkulte Sünde, irgendwas Schlimmes passiert, irgendeine große Krise in der Gemeinde, war auswärts. Dann sage ich, was hast du? Und dann sagt er, ich kann nicht mehr schlafen, weil ich immer dran denken muss, was ich im Finanzamt Steuern zahle. Ich liege schlaflos Tag und Nacht im Bett, um zu überlegen, wie ich denen das Geld wegnehme. Wenn du den hörst, einer der entschiedensten Gläubigen, die ich kenne, du wirst zum Gehasi als klarstehender, wiedergeborener Gläubiger, wenn du nicht vor Gott in Christus bestimmte Dinge klärst. Sobald man hier weggeht und wieder Neiman, ich dachte, sobald man hier Raum gibt für Eigenes. Wisst ihr, und der Gehasi ist der Mensch der Endzeit. Paulus sagt, sie suchen alle das ihre. Das ist einfach normal. Ich habe es ja morgen beim Probrecher gesagt. Mal ganz ehrlich, mich schlaucht es, wenn ich den Unterschied sehe zu einer Gemeinde, die im Aufbruch ist, wo alle wie ein Herz und eine Seele miteinander vorwärts gehen und kämpfen und dasselbe tun. Und wenn ich dann sehe, je länger das geht, beginnen sich kleine individuelle Kreise, Zellen zu entwickeln. Und oft bei Leuten, die sagen, 100% bibeltreu und stehe ich zu der Gemeinde. Wisst ihr, das ist dieser Individualismus, wo man dann einfach sagt, ja, ist ja okay, aber was geht es mich an? Wisst ihr, und das ist ein Riesenproblem in der Endzeit, dass man selber tut, was man will. Wisst ihr, da gehen wir nicht. Man geht am Sonntag in die Versammlung, man geht in keine Gebetsstunde, geht in keine Bibelstunde, geht zu keiner missionarischen Veranstaltung, man tut einfach das nicht. Da gibt es 1000 Gründe, das ist mir auch klar. Aber wisst ihr, das ist auch Endzeit. Das ist Gehasi. Wie er lebt und lebt. Jeder dachte, so ist recht, so ist für mich gut, so ist recht. Wisst ihr, das ist der Mensch, so ist der Mensch in seinem Sein. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel die Brüder, wenn sie mich einladen, wenn ich da nicht hingehe, dann habe ich da einen ganz dicker Grund. Wenn die Brüder mich fragen, sage ich, Brüder, ich wäre gern gekommen, tut endlich euer Eurozeichen aus eurer Einladung raus, dann komme ich. Du musst doch 10 Euro haben, ich schenke sie dir, so kommen sie noch meistens. Du brauchst nicht zahlen, ich schenke sie dir, sei Leute, es geht nicht um 10 Euro. Da geht es ums Prinzip. Das ist wieder das andere. Und was ich jetzt hier einfach sehe, guckt, wenn er die ganze Palette dieser Menschen ansieht, dann siehst du, wie der Sündenschaden überall sich anders äußert. Du siehst das Glaube, der nur das tut, was Gott will, und ein gesunder Menschenverstand, das sicherste Mittel ist, zu überleben, geistlich. Dass immer, wenn man vom biblischen Glauben weggeht, und das, was geschrieben steht, wenn man auf Menschenlehre, auf Menschenmeinungen, auf Sonderschiene, auf das geht, oder wenn wir beginnen, das ist genauso, Individualisten zu werden, wo die Bibel sagt, da gibt es keine Individualisten, sie waren ein Herz und eine Seele, dann immer komme ich auf die Schiene eines Gehasi. Und sind wir ehrlich, ich war auch schon Gehasi. Ich glaube nicht, dass es einen Gläubigen gibt, der nicht schon Gehasi war. Wisst ihr, was mich halt erschüttert hat? Das hat mich immer geschockt. Bei Miriam ging er wenigstens weg, der Aussatz, aber bei Gehasi ging er nicht mehr weg. Das heißt, wenn du Gehasi bist, hast du eine Luke, eine Tür, wo du mit der Sünde nie ganz fertig wirst. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber der Aussatz ging von Gehasi nicht mehr weg. Lehre aus dem, wenn die Bibel ganz klar was sagt, dann tue ich's. Ich kläre es natürlich heilsgeschichtlich. Ist das für uns? Ist das für Israel? Ist das ein Befehl der Apostellehre? Das kläre ich natürlich schon. Dann tue ich es einfach. Wenn die Bibel nichts sagt, dann tue ich nichts. Ich enthalte mich jeder Frömmigkeit. Ich übe Zucht über mein Hirn, dass ich nicht das denke, was ich will, sondern was die Bibel sagt. Dazu muss man die Bibel fleißig lesen, damit man sein Hirn mit dem füllt, was Gott sagt. Und ich hüte mich davor, wie ein Gehasi zu denken. Und dann überleben wir. Das ist eigentlich ein Kapitel für Endzeitverhalten, könnte man vielleicht sagen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Und wenn ich das lese, dann möchte ich einfach sagen, ich möchte ein Herz haben wie dieses Mädchen, das verschleppt wurde. Ich möchte ein Herz haben wie dieser Elisa, der dir von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, ohne Anseher der Person gedient hat. Ich möchte aber ein Herz haben, überall, wo ich vielleicht ein Wackelbruder oder ein Wackelpudding bin, wo ich weich bin, ein Herz wieder Naeman, dann doch letztendlich sich durchzuringen, das zu tun, was du willst. Ich möchte aber kein Herz haben wie ein Gehasi. Und Herr, ich bitte einfach, dass du uns auch gesunden Menschenverstand gibst, geistlich wie diesem einfacher Soldate, der seinem Feldherr den richtigen Hinweis gab, nämlich biblisch zu glauben. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dir zu dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Gib uns Gnade, hier die Religion zu opfern. Gib uns Gnade, uns zurückzubilden auf den Punkt, wo du wirken kannst, auf das genau das Gleiche passiert wie beim Naeman, dass unser Problem sich in Luft auflöst. Und dafür danke ich dir. Amen.